Willkommen bei Allmächt, Bamberger Gespräche über Gott und die Welt.
In dieser Staffel unseres Podcasts geht's um endlich Leben, im Angesicht des Todes Leben gestalten. Und gemeinsam mit inspirierenden Gästen gehen wir diesem Thema auf den Grund.
Am Mikro sind für euch Lilly Reibenspieß
und Claudia Allraum.
Allmächt, Claudia, jedes Jahr denken sich einige von meiner Familie und einige von meinen Freunden immer ein Motto für das anstehende Jahr aus. So, was das Jahr widerspiegeln soll. Ich habe das noch nie gemacht. Hast du ein Motto oder irgendwas für dieses Jahr?
Ja, also ich nehme mir schon ab und zu mal irgendwas vor für ein Jahr, aber in diesem Jahr habe ich eher so ein Leitwort, Leitsatz, nicht so sehr ein Motto. Und das hängt ein bisschen mit dem Heiligen Jahr zusammen, das die katholische Kirche dieses Jahr feiert. Der Papst Franziskus hat 2024 dieses Heilige Jahr mit einer Bulle angekündigt und die Bulle beginnt mit dem biblischen Satz, die Hoffnung lässt nicht zugrunde gehen. Und dieser Satz ist für mich irgendwie so ein bisschen tragend für dieses Jahr. Es gibt sehr viele Krisen, ganz viele Turbulenzen in der Welt und auch Ängste, die damit zusammenhängen. Und da will ich mir eigentlich die Hoffnung bewahren und darauf hoffen, dass sie uns nicht zugrunde gehen lässt.
Ich finde es eine wirklich richtig, richtig schöne Idee. Und wir haben ja mit den Vorbereitungen für den Podcast schon 2024 begonnen. Und der Erzbischof von Bamberg hat für das Jahr 2024 das Motto Endlich Leben ausgerufen, also Endbindestrichlich Leben. Der Blick soll dabei eben nicht nur auf den Tod gerichtet werden, sondern vor allem auf die Frage, welche Lehren wir für unser Leben und sozusagen auch für die Gewissheit für unsere eigene Endlichkeit ableiten können.
Mhm. Ja, und genau dieses Motto haben wir ja in unserer Podcast-Staffel aufgegriffen, dieses endlich Leben. Wir freuen uns deshalb sehr, den Initiator dieses Mottos heute zu Gast zu haben. Herwig Gössel ist seit März 2024 Erzbischof von Bamberg und Metropolit der Kirchenprovinz Bamberg. Herr Erzbischof, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Grüße Gott.
Unser Podcast wird ja ökumenisch gestaltet, also in katholischer und evangelischer Zusammenarbeit. Also begrüßen wir auch ganz herzlich unseren Gast von der evangelischen Seite. Frau Berthild Sachs ist seit dem 1. März 2025 Regionalbischöfin im Kirchenkreis Bayreuth. Sie war vorher Pfarrerin und Dekanin in Schwabach. Herzlich willkommen.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
Herr Erzbischof, wenn Sie zurückblicken auf das Jahr 2024 und auf dieses Motto endlich leben, wie war das persönlich für Sie, wenn Sie die ganzen Initiativen und Projekte im Erzbistum wahrgenommen haben? Gab es da irgendetwas, was Sie besonders beeindruckt hat oder was ja nachträglich in Ihrem Gedächtnis geblieben ist?
Der Anlass für dieses Motto war ja das tausendjährige Gedenken des Todes von Kaiser Heinrich, unseres Bistumsgründer. Und so hat eigentlich, wenn ich gefragt werde, nach einem Zeitpunkt, natürlich das Heinrichsfest und diese ganzen Aktivitäten, die um das Heinrichsfest herum entstanden sind, mich sehr gefreut, weil ich gemerkt habe, wie dieses Motto endlich leben, das uns ja schon durchs ganze Jahr begleitet hat, aber da so einen Widerhall gefunden hat. Ich hatte den Eindruck, es ist bei den Menschen angekommen und es ist etwas, was viele, viele Menschen auch bewegt. Und das wiederum hat an mich bewegt, dass ich gespürt habe, ja, bis dahin eben auch, dass an der Universität dann dieses Motto ja auch Widerhall gefunden hat und in verschiedene Bereiche des Lebens auch hineinbuchstabiert wurde. Also ich kann es jetzt nicht auf dieses und dieses Moment festlegen, aber um das Heinrichsfest herum hat sich für mich das Ganze so zu einem großen Ganzen verbunden und das fand ich eigentlich schön.
Da haben wir also ein Gedenken an den Bistumsgründer zusammen mit dem Motto anlässlich seines Todestages irgendwie auch überführt ins Jetzt. Ja, sehr schön.
Ja, sehr interessant, dass wir jetzt auch mal wissen, wo das herkommt, wenn unsere Podcast-Staffel schon danach benannt ist. Frau Sachs, wie greift denn die evangelische Kirche das Thema auf? Also können Sie uns vielleicht einen Einblick in ein Projekt oder in eine Initiative der evangelischen Kirche geben, welche den Menschen hilft, ihr Leben im Angesicht des Todes besser zu gestalten?
Ja, wir haben das nicht so als das eine große, alle verbindende Thema. Das ist in der evangelischen Kirche ja immer etwas schwierig, weil da sehr viele Leute ihre eigenen Ideen dann haben und auch anbieten. Eine der für mich ungewöhnlichsten Initiativen, diese Beschäftigung mit der eigenen Endlichkeit und mit dem eigenen Tod Menschen nahezubringen, ist tatsächlich ein Workshop im Rahmen der Männerarbeit, wo die Männer eingeladen werden in eine Sargschreinerei und dort ihren eigenen Sarg schreinern. Und über das Handwerk, also das ist ja was, was bei Männern einfach gut funktioniert, über das Tun und das Bohren und das Sägen und das Schmirgeln, ins Gespräch kommen, wie ist das eigentlich? Also den Tod, den eigenen, so aus der Sprachlosigkeit und eigenen Tabuisierung rauszuholen und dann auch noch das Angebot, wer will, so mal Stichworte für die eigene Grabrede zu schreiben. Also schon sehr intensiv, sehr nachgefragt. Ich weiß, dass es das in anderen Landeskirchen jetzt auch immer wieder gibt, speziell für Männer. Und dann anderes, was ich glaube, was so ein allgemeiner Trend ist, ist, was mir auffällt, Friedhöfe auch so als Orte des Lebens mehr ins Bewusstsein zu holen. Also ich weiß, dass am Johannesfriedhof in Nürnberg war mal eine ganz tolle Kunstaktion, lauter gelbe Schirme, das ist sehr aufgefallen. Es war eine ganz andere Stimmung plötzlich und die Leute sind also mit sehr viel mehr Lebendigkeit über diesen Friedhof gegangen und es war nicht nur so der Weg der Trauer. Oder Friedhofscafés haben wir jetzt bei vielen evangelischen Friedhöfen, so mobile Cafés, um mit den Leuten, die da sind, niedrigschwellig ins Gespräch zu kommen und einfach die Orten der Begegnung und des Lebens zu machen und nicht nur, oh, schrecklich, wenn ich auf den Friedhof muss, weil dann ist es immer ganz, ganz traurig und schlimm.
Sie sprechen das beide eigentlich schon ein bisschen an. Heute ist das vielleicht nicht mehr so ganz normal, dem Tod im Alltag als ja feste Größe vor Augen zu haben. Es geschieht dann teilweise eine Tabuisierung auch des Themas. Und viele Menschen haben auch Angst vor dem Tod. Vielleicht auch, weil der so als Ende gesehen wird und eine gewisse Ausweglosigkeit, Dunkelheit damit verbunden wird. Jetzt ist es ja gerade biblisch im Neuen Testament ein bisschen anders dargestellt teilweise. Was ist denn Ihre Sicht auf Endlichkeit und Tod?
Also ich glaube, wenn ich das Leben nur als die Summe meiner eigenen Möglichkeiten und meiner eigenen Wirksamkeit, vielleicht auch Gesundheit und Fitness sehe, dann ist es natürlich schwierig, denn dann ist da ein Ende und eine Grenze. Wenn ich im Leben auch schon so eine geistliche Dimension habe, Beziehungen, Liebe, Glaube, Hoffnung, dann eröffnet das ja schon den Weg auch über den Tod hinaus, diese Qualitäten sich weiter, diese Qualitäten weiter zu glauben, dass sie weitergehen. Von daher ist für mich Tod eigentlich immer eher so unter dem Vorzeichen von Übergang und von Transformation. Tatsächlich, und das ist die Schwierigkeit, in etwas, was wir nicht kennen und was wir nur in Bildern und Metaphern kennen. Also das sind die biblischen Bilder, aber es gibt auch nicht biblische Bilder, die ich fast für nochmal sprechender halte. Also ich finde immer diese Metapher von der Raupe, die zur Puppe wird und dann eigentlich wie so ein totes Stück Biomasse da rumhängt und dann wird daraus ein völlig neues Sein als Schmetterling, was alle Vorstellungen sprengt. Ich finde, das ist ein tolles Bild, um sich vorzustellen, wie das nach dem Tod, der mit vielleicht mit Leid, mit Krankheit, mit Abschied, mit Tränen verbunden ist, dass da etwas kommt, was völlig unvorstellbar ist.
Es ist ja Paulus, der auch sagt, wir haben eigentlich keine Vorstellung davon, wie es sein wird. Es wird, ich sage jetzt mal, es wird wunderbar sein, aber die Angst oder die Sorge vor diesem dunklen Tor, ich denke, die hat jeder Mensch. Also ob gläubig oder nicht, ich denke, es ist ein Aufbruch in ein unbekanntes Land. Und das ist spannend zumindest, ja. Aber ich denke, dass ein Mensch, der einen Glauben hat, ein Vertrauen hat, gelassener da auf dieses Tor zugehen kann. Und ich meine, jeder von uns hat ja auch Erfahrungen mit Tod gemacht, sprich durch den Tod von Angehörigen, von Großeltern, Eltern, Freunden, was weiß ich, also nahen Menschen. Und ich habe auch gemerkt, wie durch den Glauben eine Brücke in diese andere Welt entsteht, ja, die dann auch mir irgendwo auch so diese abgrundtiefe Angst vor dem Sterben, vor dem Tod nimmt. Also diese Brücke, die der Glaube schenkt, die ist schon sehr mächtig, finde ich. Und ich merke auch in Gesprächen dann, wo dieser Glaube natürlich wegfällt, da ist es für Menschen auch ganz schwer, mit dem Tod oft umzugehen. Also das ist die Kehrseite der ganzen Geschichte.
Genau, Sie haben ja jetzt beide sozusagen Ihre Sicht auf das Thema Tod und Endlichkeit erklärt. Aber welche Gemeinsamkeiten und auch vor allem welche Unterschiede sehen Sie denn in Auseinandersetzung mit dem Thema Tod und Sterben zwischen den beiden Konfessionen?
Ich habe da sehr nachdenken müssen, ob da wirklich konfessionell uns angesichts dieser existenziellen Frage wirklich überhaupt etwas trennt. Also ich denke, unsere Praxis, unsere Rituale im Umfeld von Sterben und Tod sind vielleicht ein bisschen unterschiedlich, aber auch gar nicht so unterschiedlich. Ich glaube, die Seelsorge, die Begleitung ist in gleicher Weise wichtig. Das Sakramentale ist bei uns dann vielleicht eher nochmal Hausabendmahl, Krankenabendmahl bei Menschen, denen diese Stärkung im Abendmahl was bedeutet und diese Gemeinschaft. Ja, also von daher dann im Abschied, im Rahmen von Bestattung, das namentliche Erinnern, dass der Mensch einen Namen hat vor Gott und ihn behält und das eben nicht sozusagen anonym irgendwo aus, ja, sozusagen, dass jede Erinnerung getilgt wird, weil eben die Würde und Individualität jedes einzelnen Menschen auch vom christlichen Glauben her was Wichtiges ist. Aber auch da ist kein konfessioneller Unterschied. Also von daher, ich bin da eigentlich auf nichts Gravierendes gekommen.
Also für mich ist es natürlich eine Außensicht auch ein bisschen, aber ich habe immer gelernt, dass natürlich das Gebet für die Verstorbenen natürlich etwas ist, was uns schon unterscheidet. Also so diese kirchlich gebundene Sicht eigentlich oder verbunden, diese kirchliche Verbundenheit, die Himmel und Erde praktisch überspannt, dass das jetzt sich jetzt in der katholischen Tradition so ausdrückt, dass man eben auch für die Verstorbenen betet, beziehungsweise auch sie dann um Fürsprache anruft in der heiligen Verehrung bei Gott und so weiter. Und das ist sicherlich etwas, wo ich jetzt mal sagen würde, da haben wir unterschiedliche Sichtweisen, aber wie weit sich das jetzt tatsächlich in der religiösen Praxis der Menschen ausprägt, also das weiß ich nicht. Das sind von der Theologie her unterschiedliche Zugänge, aber ich glaube, dass sich in der religiösen Praxis da eine ganz große Harmonie
herstellen. Also ich glaube, dass bei uns tatsächlich, also wenn ich so überlege, was im Gottesdienst dann stattfindet, im Gottesdienst nach einer Trauerfeier, dass es tatsächlich bei uns eher das Gebet für die Trauernden ist, also um Stärkung, um Trost und Beistand, in dem Wissen, dass das sich um den Verstorbenen jetzt jemand anders kümmert und dass er in guten Händen ist. Also tatsächlich sozusagen dieses fürbittende Einstehen, das ist natürlich, weil es auch in einem anderen Kontext nochmal steht, in einem anderen geistlichen Kontext bei uns nicht so das Erste.
Wie können denn aus Ihrer Sicht die Kirchen dazu beitragen, dass das Sterben in Würde geschehen kann?
Also ich glaube schon, dass wichtig ist, dass wir da sind, dass wir dem nicht aus dem Weg gehen, dass wir das allererste da sind und begleiten. Und diese wichtige und einmalige Situation im Leben jedes Menschen mit dem, was uns zur Verfügung steht, mit dem mit der Hoffnungsperspektive, die wir haben, aber auch mit den Ritualen, die wir haben, mit den Gebeten, die wir haben, begleiten und auf diese Weise helfen, dass dieser Weg gelingt, dass sich dieses Leben vollendet. Ja? Und da haben wir, glaube ich, eine ganz, ganz breite Erfahrung an Begleitung durch die Jahrhunderte hindurch gesammelt. Und damit müssen wir uns auch nicht verstecken. Und da gehört natürlich wirklich auch dazu, dass ich mich dann durch die Situation des Sterbens, die man sich ja, ich sage jetzt mal, in der Regel nicht sucht, sondern die als sich ereignet, dass man sich da auch herausrufen lässt aus dem Alltag. Es hieß ja immer früher, der Tod unterbricht. Und Johann Baptist Metz hat gesagt, Unterbrechung ist die kürzeste Definition von Religion. Also der Tod unterbricht unser Leben und wir müssen darauf reagieren, was da jetzt uns zugemutet ist. Und dann kann ich nicht sagen als Seelsorger oder Seelsorgerin, naja, jetzt passt mir jetzt nicht oder ich habe jetzt gerade ein anderes Programm oder so. Dann muss ich auch wirklich da sein. Das ist dann schon die Herausforderung.
Ja, ich glaube, was auch immer wichtiger wird, weil eben viele Menschen so eine Angst und so eine Scheu haben und oft auch erst im wirklich vorgerückten Alter das erste Mal damit konfrontiert sind. Ich glaube, es ist auch eine wichtige Aufgabe von Seelsorge, die Menschen, die sagen, ich bin völlig überfordert, ich weiß nicht, was hier zu tun ist, ich habe Angst davor, die zu begleiten und zu sagen, okay, ich bin dabei. Also das, was ja dann auch mit Hospizbegleitung zum Teil ganz, ganz wichtig ist für die Angehörigen, die sagen, ich weiß nicht, wie lange das dauert, ich halte das aber nicht durch oder ich kann mir jetzt auch tatsächlich die Zeit, die man sich wünscht, dass die dann jeder hat. Das ist ja nun im modernen Leben auch nicht immer gegeben, aber dass da dann auch noch andere mit einstehen und auch zeigen, wie einfach es eigentlich ist, dieses Zeit haben, Zuwendung geben, mit aushalten, mit da sein, den Wünschen von einem Sterbenden folgen und Raum geben und ihm sagen, es ist gut so. Ich glaube, auch dieses, es ist gut so, du darfst sterben, ist manchmal wichtig, weil Menschen klammern, weil sie es anderen nicht zumuten wollen. Und gleichzeitig, das ist ja jetzt in der ganzen Diskussion um assistierten Suizid nochmal ein ganz wichtiger Punkt geworden, gleichzeitig auch als Kirche immer deutlich machen, der Wert eines Lebens hängt nicht daran, was dieses Leben noch leisten kann und wozu es noch gut ist. Und wenn es das nicht mehr kann, dann ist es nichts mehr wert, sondern zu sagen, dieses Leben hat einen Eigenwert bis zuletzt und bis es enden darf.
Und in dem Zusammenhang würde ich auch sagen, dass wir Kirchen auch Räume sein müssen, in denen solche Themen auch besprochen werden, angesprochen werden und Menschen darüber sich austauschen können und auch über ihre Erfahrungen mit Tod und Sterben und Begleitung von Sterbenden auch sich austauschen können, weil ich glaube, da kann man dem Leben auf die Spur kommen. Das ist ja wieder, sind wir wieder bei unserem Thema, endlich Leben, es geht ums Leben, ja. Weil der Tod zum Leben gehört, gehört es auch dazu, dass wir das nicht verdrängen, sondern dass wir drüber sprechen. Und ich merke, wo solche Möglichkeiten gegeben werden, da lassen sich die Leute drauf ein, da wird die Aufmerksamkeit doppelt so groß bei einer Predigt, wenn man plötzlich auf solche Themen auch einmal zu sprechen kommt. Nicht ständig, aber auch einmal. Und plötzlich hat jeder so seine Erfahrungen, die er dazulegen kann. Und es entsteht ein Raum, das halte ich für ganz wichtig. Dafür sind wir auch da als Kirche.
Und ich glaube, das ist auch so ein ganz, Ort im Leben von vielen Menschen, wo sie vielleicht auch das erste Mal bewusst mit der Kirche in Kontakt kommen, wenn vielleicht Glauben in ihrem Leben, Frömmigkeit keine Rolle gespielt hat, plötzlich stirbt ein Angehöriger und da kommt man mit der Kirche in Kontakt und da wird erstmals vielleicht sogar auf diese Fragen eingegangen, denn vorher ist der Kontakt vielleicht überhaupt nicht da mit diesem Thema, man weiß nicht, an wen man sich wenden soll, also das kann, glaube ich, auch ein Einfallstor sein, um überhaupt sich mal mit diesen Dingen auch auseinanderzusetzen und auch mit der Kirche und der Seelsorge in Kontakt zu kommen. Ja. Vor einigen Wochen
habe ich eine Dokumentation gesehen in der ARD und die trägt den Titel Mein Mann lebt als KI weiter, lieben und sterben mit künstlicher Intelligenz. Und darin wird so ein Mann gezeigt, der bald sterben wird und er nutzt eigentlich so die letzte Zeit seines Lebens, um sich selber ja zu digitalisieren und in einen Avatar zu überführen. Das macht er, damit seine Frau nach seinem Tod noch mit ihm kommunizieren und mit ihm quasi zusammenleben kann. Inzwischen ist der Mann verstorben und die Frau kann jetzt theoretisch auch noch weiterhin digital mit ihm kommunizieren. Wenn Sie das so hören, was löst es Ihnen bei Ihnen aus? Welche Gedanken kommen da auf? Sind wir vielleicht im Begriff, mit diesen Technologien die Trauer ganz abzuschaffen?
Ich kann es mir ganz schwer vorstellen und eigentlich löst es bei mir, es löst tatsächlich Trauer aus, weil ich denke, es verhindert ja den Trauerprozess. Ich weiß, dass das, was da am Bildschirm, was ich da sehe, das sieht vielleicht dann so aus wie der geliebte Mensch und hat auch dessen Sprache und Stimme. Aber ich weiß doch, dass es immer irgendwie nur eine Summe von irgendwie programmierten Algorithmen sind. Also das, was einen Menschen ausmacht, seine Gefühle, seine Spontaneität, seine Seele, das habe ich doch da gerade nicht. Und das ist doch vermutlich das, was mir den Abschied so schwer gemacht hat, dass mir das genommen ist. Und da kann jetzt ein Avatar, also ich kenne jetzt nicht alle Möglichkeiten der KI, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das bei mir, dass ich das vergessen würde, dass das ein Kunstprodukt ist.
Ja, Sie haben ja vorhin auch schon mal angesprochen, dass der Tote trotzdem, auch wenn er jetzt nicht als Avatar weiter existiert, irgendwie trotzdem noch da ist und wir die Beziehung nicht vollständig abgebrochen haben durch den Tod zu demjenigen. Aber trotzdem auch irgendwann abzuschließen mit gewissen Dingen, uns überführen, spielt doch eine wichtige Rolle.
Ja, also mir geht es ganz ähnlich wie Ihnen mit, wenn ich das so höre, also ich tu mir ohnehin schwer mit dieser KI. Sicherlich gibt es Bereiche, da ist das sinnvoll und nützlich einzusetzen, keine Frage. Aber wenn ich mir das so vor Augen führe, was Sie jetzt da beschrieben haben, dann erinnert mich das an irgendwelche barocken Grabmäler, die wunderbar hergerichtet werden, aus Marmor gehauen und den Menschen in seiner Blüte darstellen. Und gleichzeitig weiß ich aber, das ist nicht real. Es ist ein Versuch der Erinnerung oder ein Versuch festzuhalten, was nicht festzuhalten ist. Aber ein moderner Versuch jetzt halt durch die KI. Aber in Wirklichkeit geht es mir genauso, wie es die Frau Regionalbischöfin gerade beschrieben hat. Also es ist nicht die Realität. Die Realität sieht anders aus und da kann ich nicht drüber weg. Und ich finde, also für mich war ein Moment, als meine Mutter gestorben ist, da waren wir dabei im Krankenhaus da versammelt und haben getrauert natürlich und geweint und alles. Und gleichzeitig war klar, das, was da jetzt liegt, ist nicht die Mama. Ja? Das ist in eine andere Dimension übergegangen. Und die, alle Versuche, das, was man da sieht und hört und an Reaktionen vielleicht erhofft, irgendwie dingfest zu machen, die sind, also die führen nicht zum Ziel, die helfen nicht.
Ja, ich habe mir auch gerade gedacht, ob man das überhaupt will, weil man hat den Menschen, man weiß, der ist tot und versucht es zu verarbeiten, dann auf einmal ist er wieder als KI sozusagen bildlich gesehen wieder da. Und wie Sie es schon gesagt haben, die Seele fehlt ja. Das heißt, dafür, wo ich einen Mensch ja gern habe oder ihn liebe oder dafür, wo ich ihn wertschätze, das fehlt ja die Spontanität, dass ich ihm was erzähle und die Reaktion dann darauf, das fehlt ja dann. Er ist bildlich da, aber ja nicht mehr real und auch das, was den Menschen ausmacht, fehlt.
Also da schaue ich mir dann auch lieber irgendwie das Fotoalbum ja an und erinnere mich, Mensch, da haben wir gefeiert oder da waren wir unterwegs und so. Also da entsteht viel mehr an wirklicher Beziehung und Erinnerung als mit sozusagen einem Programm, was abläuft.
Und vor allem, ich gebe ja, also im Glauben, jetzt kommt die Glaubensdimension dazu, ich gebe ja den Verstorbenen in Gottes Hände. Ja, und glaube, dass das dann auch da weitergeht, also mit diesem Verstorbenen. Es gibt ja nicht nur Liebesbeziehungen zu Verstorbenen, es gibt ja auch Hassbeziehungen zu Verstorbenen. Auch das muss man mal bedenken, ja. Also ich kann abgeben und ich kann auch anvertrauen, Gott anvertrauen und muss nicht mehr das alles selber bearbeiten. Es ist halt ein Versuch unserer Zeit, alles in den Händen zu behalten. Und das wird nicht gelingen. Da können wir machen, was wir wollen. Das wird uns nicht gelingen. Da bin ich fest davon überzeugt.
Ja, wir hatten ja am Anfang von unserer Folge schon kurz darüber gesprochen, dass die katholische Kirche 2025 das sogenannte Heilige Jahr hat. Das haben Sie ja vorhin schon mal auch ganz kurz erklärt. Und dieses Jahr steht das Jahr ja unter dem Motto Pilger der Hoffnung. Und jetzt haben wir so ein bisschen so eine Frage an Sie beide. Was ist für Sie denn Hoffnung oder was gibt Ihnen vielleicht ganz persönlich Hoffnung?
Also für mich wäre so eine Definition oder Beschreibung von Hoffnung ein grenzenloses Vertrauen auf Gottes Möglichkeiten. Weil ich immer wieder denke, wir glauben ja immer, dass wir immer schon wissen, wie die Dinge sind und sozusagen, was entsteht, woraus, die ganzen Kausalitäten. Und dann merkt man im Großen wie im Kleinen, es gibt immer noch viel, viel mehr Möglichkeiten, die man nie gesehen hätte und die plötzlich alles durchbrechen. Das ist Hoffnung, dass diese Dimension da ist. Ich kann sie nicht beeinflussen, es wird mir geschenkt. Aber ich darf damit rechnen. Auch wenn es völlig unverfügbar ist. Und verdichtet ist es für mich eigentlich das Symbol vom Kreuz, sozusagen dieser grausamstmögliche Endpunkt eines Lebens, eines Wegs, wo sich dann 3 Tage später herausstellt, nein, das ist sozusagen das Tor zu etwas unendlich Neuem und Lebendigen und Lebensschaffenden. Also sozusagen dieser Turn, da meine Lieblingsgeschichte ist da immer die Emmaus-Geschichte, in der das dann so auch ganz deutlich wird, die gehen weg und dann drehen sie um und gehen wieder zurück, als sie das gemerkt haben, es war nicht das Ende, sondern da geht jetzt der Weg ganz neu, also Gottes Weg beginnt da und geht da ganz neu los. Das ist für mich der Inbegriff von Hoffnung.
Ja, Hoffnung ist für mich eine Kraft, die weitergehen lässt, die leben lässt, die Zukunft eröffnet, auch wo ich an eine Grenze stoße, wo ich eigentlich nicht weiß, was da kommt und wie es weitergeht. Und da denke ich mir, wir haben so viele Momente gerade zur Zeit weltweit, wo wir sagen, wie geht es weiter? Die ganze ökologische Frage, die ganze politische Frage, diese Verhärtungen, die überall passieren, die Grenzen, die hochgezogen werden und die Kriege, die überall ausbrechen und nicht beendet werden können und so. Und viele, viele Menschen stehen vor diesen ganzen Problemkreisen und ich glaube, kapitulieren auch ein Stück weiter. Die Hoffnung ist für mich die Kraft, die mich trotzdem dabei bleiben lässt, die mich weiter mich engagieren lässt, die mir Mut macht. Und zwar nicht, weil ich eben so, das ist keine Sache, die ich in meiner Hand habe oder die ich mir antrainieren kann oder so optimistisch sein oder so. Das ist was anderes, sondern das ist ein Geschenk, das mir von einem Jenseits her zukommt. Ein Sinn von Leben, den nicht ich mache, sondern den Gott mir schenkt. Und der hält mich auf der Spur, sag ich mal. Das ist die Hoffnung. Ich finde das Emblem für das Heilige Jahr so schön, diese verschiedenen gefärbten Männchen da, die also so die ganze Welt eigentlich symbolisieren, die so auf dem Weg sind, Pilger halt, aber die sich am Kreuz festhalten. Deswegen, das Kreuz ist wirklich ganz zentral in dem Moment und es ist gleichzeitig der Anker. Das Kreuz ist gleichzeitig der Anker, der mich in einer Tiefe verankert, die ich eben nicht überblicke, aber die mir um meinem Leben und unserem Leben auch als Kirche Halt gibt. Und das finde ich eigentlich sehr schön. Und da gibt es ganz viele Menschen, die solche Hoffnungszeichen aussenden, Hoffnungssender sind. Und da bin ich sehr dankbar dafür.
An einem Punkt möchte ich trotzdem einhaken, weil ich glaube, ja, es ist eine Kraft und ich kann nicht Hoffnung machen aus mir, aber ich glaube, ich kann sie doch trainieren oder ihr Raum geben. Also ich kann mich auf die Hoffnung ausrichten oder ich kann sie sozusagen von vornherein ausblenden. Ich komme drauf, weil ja jetzt tatsächlich in dieser Fasten- und Passionszeit die ökumenischen Alltagsexerzitien Bamberg, Kirchenkreis Bayreuth unter der Überschrift Hoffnungsstark werden stehen und eigentlich für mich ist so das so eine Art 5 Wochen Trainingslager für die Hoffnung. Die Hoffnung aufzusuchen, zu schauen, was gibt mir Hoffnung, wo sind meine Hoffnungsquellen? Also das sozusagen bewusst in mein Leben reinzunehmen. Ich glaube, das geht schon, auch wenn wir natürlich nicht einfach die Hoffnung machen können kaufen können.
Da haben Sie ganz recht. Wir können es nicht machen, aber wir müssen davon sprechen. Wir müssen, wie gesagt, Zeugnis ablegen von der Hoffnung, die uns erfüllt. Das ist schon unser Auftrag. Und deswegen brauchen wir eben auch solche Momente, wo wir uns über unsere Hoffnungserfahrungen auch austauschen. Und ich glaube, das ist dann genau das Trainingslager, ja, das wir brauchen, um da in der Hoffnung auch zu wachsen. Ja.
Ja, dann sind wir auch schon fast am Ende unseres Podcasts angekommen und wir stellen am Ende unseres Podcasts immer all unseren Gästen eine und dieselbe Frage. Und zwar ist die Frage, wie sieht für Sie ganz persönlich denn der Himmel aus?
Es ist eine reizvolle, aber auch schwierige Frage. Reizvoll deswegen, weil ich mir natürlich schon von Kindheit auf diese Frage gestellt habe und es dann auch Vorbilder gibt, wie den Brandner Kasper und so weiter, die man da alle durchbuchstabieren könnte. Und dann muss ich aber auch sagen, es gibt Erfahrungen oder Annäherungen an den Himmel auch in diesem Leben, glaube ich. Momente, die zu den Himmel spürbar oder erahnbar machen, sage ich. Und da kann ich nicht... Da enden die Bilder. Da kann ich jetzt nicht mehr sagen, so oder so sieht es aus, sondern es ist die Erfahrung, geliebt zu sein, angenommen zu sein, getröstet zu sein. Die Erfahrung, echte, unverfälschte Gemeinschaft zu erleben. Ja? Also, wo ich nicht Angst haben muss, dass ein anderer mich zu irgendwas braucht oder nur irgendwelche anderen lauteren oder unlauteren Motive hat, um mich da, sondern echte Gemeinschaft, die aus Liebe entsteht. Und das ist für mich Himmel. Und dann ist vor allen Dingen Himmel auch etwas, was nicht langweilig wird. Das ist mir auch ganz wichtig, sondern weil manche Leute denken sich, es ist ja fürchterlich, unendlich ewig da irgendwo auf der Wolke zu sitzen, genau. Sondern wir werden, das habe ich schon oft mal auch gesagt, auch, das ist auch meine Überzeugung, wir werden eine Ewigkeit nicht fertig, in die je größere Liebe Gottes hineinzuwachsen und hineinzutauchen. Und das ist für mich der Himmel.
Vielen Dank, dass Sie das geteilt haben mit uns.
Also für mich in einem sehr kindlichen Verständnis ist Himmel letztlich so die Summe oder auch die Übersteigerung dessen, was einen im Leben beglückt hat. Und deshalb kann ich das relativ gut aufzählen. Sonne und Licht spielen da eine große Rolle. Ein blühender, ein üppiger Garten und tatsächlich auch Musik. Also das sind jetzt alles ja auch sehr klassische Bilder für Paradies, Himmel und Ewigkeit. Aber es ist natürlich sehr kindlich. Ich habe ein biblisches Lieblingsbild sozusagen von Himmel. Das ist das himmlische Festmahl. Da steckt ja viel drin. Jeder Mensch hat dort einen Platz, hat da seinen Platz. Das ist schon mal ganz viel, was manche ja im Leben nicht erlebt haben. Es ist genug für alle da. Also alle werden satt. Ich stelle mir auch mal vor, dass das dann einfach gute Tischgespräche sind. Melanchthon hat mal gesagt, er freut sich auf den Himmel, weil dann endlich seine ganzen Fragen, die ihm im Leben als Theologe, an denen er so gerungen hat und wo er zu keiner Antwort gekommen ist, die werden ihm dann beantwortet. Und das findet er großartig. Also gute Tischgespräche. Es wird nicht langweilig, da könnte ich mich gut anschließen. Aber dieses eben das Bild vom himmlischen Festmahl. Und das ist natürlich schön, weil das ja dann auch schon sozusagen zurück oder vorausstrahlt in das, was wir irdisch an Tischgemeinschaft sowohl im Amikablen wie auch im Sakramentalen haben. Dieser Vorgeschmack auf Himmel, das finde ich einen sehr schönen Gedanken.
Ja, vielen Dank, dass Sie das mit uns geteilt haben. Und dann bedanken wir uns auch, dass Sie, Frau Sachs und Herr Erzbischof, heute unsere Gäste in dem Podcast waren. Vielen Dank für die wirklich sehr, sehr interessanten Gespräche. Ich habe so viel mitgenommen jetzt aus dem Podcast, für mich auch persönlich. Vielen lieben Dank.
Vielen Dank. Es war sehr spannend.
Ja, vielen Dank Ihnen für die Möglichkeit, dass wir ins Gespräch kommen.
Ja. Und für euch Hörerinnen und Hörer haben wir noch einen besonderen Podcast-Tipp. Im Erzbistum Bamberg gibt es zum Heiligen Jahr einen eigenen Podcast mit dem Titel Hope. Wir verlinken euch diesen Podcast in den Shownotes. Hört da gern einmal rein und lasst euch von den Hoffnungsgeschichten aus Bamberg inspirieren.
Wir hoffen, diese Folge hat euch gefallen. Wenn sie euch gefallen hat, dann lasst gerne eine gute Bewertung da und abonniert unseren Podcast. Bis zur nächsten Folge, eure Lilly
und eure Claudia.